Natürlich waren die Pekinesinnen kraft- und gewichtlos gewesen. Sie flogen wie Puppen beiseite. Und ihre Taschen waren tatsächlich schatzschwer und kaum anzuheben. Aber als Lenz nach links in die Nord-Süd-Gasse abbog, konnte er die beiden Taschen an ihren Schnurgriffen so vor sich halten, dass ihre Masse ihn praktisch hinter sich herzog. Die kreuzförmigen Gassen der Blöcke zwischen Zentral- und Inman in Klein-Lissabon bildeten eine Art zweite Stadt. Lenz rannte. Sein Atem ging gleichmäßig und er spürte sich vom Scheitel bis zur Sohle. Grüne und grünrote Müllcontainer säumten beide Mauern und verengten das Durchkommen. Er hechtete über zwei sitzende Gestalten in Khaki hinweg, die sich über eine Dose Sterno auf dem Gassenboden beugten. Er glitt durch den Gestank über ihnen, der ihm aber nichts anhaben konnte. Die Geräusche hinter ihm waren die Echos seiner Schritte, die von Müllcontainern und dem Eisen der Feuerleitern zurückgerufen wurden. Die linke Hand tat ganz schön weh, weil sie gleichzeitig einen Taschengriff und den Großdruckband halten musste. Vor ihm war ein Müllcontainer an ein IME-Laster gehakt, dann aber stehen gelassen worden. Da nahm wohl wer eine Auszeit. Die Fritzen von der Imperialen hatten eine unglaubliche Gewerkschaft. In der Aussparung der Hakenstange flackerte ein blaues Lichtchen auf und erlosch. Das war ein Dutzend Container vor ihm. Lenz verlangsamte zu einem forschen Gehen. Sein Mantel war ihm von der einen Schulter gerutscht, aber er hatte keine Hand frei, um ihn hochzuziehen und keine Zeit, um eine Tasche abzustellen. Seine linke war verkrampft. Es musste irgendwas zwischen 22.24 Uhr und 22.26 Uhr sein. Die Gasse war stockfinster. Ein verhaltenes Scheppern von irgendwo südlich aus dem Gassennetz war tatsächlich pur Tony Krause, der die Stahlmülltonne umstieß, die Ruth van Kleve stolpern ließ. Das blaue Flämmchen ging wieder an, schwebte in der Luft, flackerte, glitt beiseite, stand da und ging wieder aus. Vor dem Hintergrund des riesigen IME-Lasters klomm es dunkelblau. Imperiale Laster waren unzerlegbar, die Haken waren wertvoll, aber mit einer Vorrichtung aus Kryptonit blockiert, die sich nur mit einem Schweißgerät durchtrennen ließ. Aus der Aussparung am Haken drangen leise Geräusche. Als das Feuerzeug wieder anging, hatte Lenz sie fast erreicht. Zwei Jungen auf dem Haken und zwei, die ihnen gegenüber hockten. Vier Jungen, zwischen denen eine wie eine Zunge herausgestreckte Feuerleiter hing. Keiner von ihnen war
älter als vielleicht 12. Sie benutzten eine Amphisi-Flasche statt einer Pfeife. Und es roch nach verbranntem Plastik und der ekligen Süße der übersaturierten Steinchen. Die Jungen waren alle kleine und schmächtige Schwarze oder Bohnenfresser, die gierig über der Flamme kauerten. Sie sahen rattig aus. Lenz beobachtete sie aus dem Augenwinkel, als er forsch und aufrecht vorbeischritt, seine Taschen trug und würdevolle Zielstrebigkeit ausstrahlte. Das Feuerzeug ging aus. Die Jungen auf dem Haken musterten Lenz' Taschen. Die hockenden Jungen wandten die Köpfe. Lenz beobachtete sie aus dem Augenwinkel. Keiner von ihnen trug eine Armbanduhr. Einer trug eine Strickmütze und ließ ihn nicht aus den Augen. Sein Blick durchbohrte Lenz' linkes Auge. Er formte die schmale Hand zu einer Pistole und tat, als nähme er ihn aufs Korn, wie eine Aufführung für die anderen. Lenz schritt mit urbaner Würde vorbei, als sähe und ignorierte er sie gleichzeitig. Es roch intensiv, aber ortsüblich nach Steinchen und Flasche. Er musste dem Seitenspiegel des imperialen Lasters an seiner Stahlstrebe ausweichen. Er hörte ihre Bemerkungen, als der Kühlergrill des Lasters hinter ihm zurückblieb. Ihr hässliches Lachen und dann einen Ausruf in einem ethnischen Zungenschlag, der ihm nicht geläufig war. Er hörte den Flintstein des Feuerzeugs. Arschlöcher, sagte er sich. Er suchte einen leeren und etwas helleren Ort, wo er die Taschen durchsuchen konnte. Und einen saubereren als diese Nord-Süd-Gasse hier, die nach überreifem Müll und verfaulendem Fell stank. Er würde die Wertsachen in den Taschen von den Wertlossachen trennen und alle Wertsachen in eine Tasche tun. Die nicht bankfähigen Wertsachen würde er in Klein-Lissabon zu einem Hehler bringen, die Aussparung in seinem Medizinlexikon auffüllen und sich attraktivere Schuhe kaufen. Die Gasse war der Katzen- und Nagetiere verlustiert gegangen. Er dachte nicht groß über mögliche Gründe nach. Ein Stein oder Ziegelbrocken mit freundlichen Grüßen von den jugendlichen Crackjockeys da hinten landete hinter ihm, hüpfte vorbei, prallte gegen etwas und jemand schrie auf. Eine geschlechtslose Gestalt, die da auf einem Matchbeutel, vielleicht auch einem Rucksack, an einem der Container lehnte und sich mit der Hand im Schritt herumfuhrwerkte. Die Füße wiesen in die Gasse und waren verdreht wie die einer Leiche. Die Schuhe passten nicht zueinander. Das Haar umstand als verfilzte Masse das Gesicht, das zu Lenz hoch sah, der im Schwachen von einer größeren Gassenkreuzung herüber
dringenden Licht vorbeiging. Und sie sang leise vor sich hin, wobei Lenz ein Hübsch, Hübsch, Hübsch heraushörte, als er behutsam über die verwest riechenden Beine wegstieg. Lenz flüsterte: Mann, 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 was für endfertig abgekackte Fallflopper.